Ja, nochmal einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Toll, dass ihr der Kälte getrotzt habt. Ich muss ja gestehen, ich war schon sehr versucht, in der Wärme zu bleiben. Aber das ging ja heute Abend nicht. Also schön, dass ihr es geschafft habt, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes 2010, dass das, was ihr euch erwünscht, auch passiert. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar würde ich gerne wissen, wer von euch weiß, wer Michael Buffer ist. Kennt ihn irgendjemand? Ja, hier so Einzelne. Könnt ihr mal vormachen, wie er so ist? Ja, war schon hier ganz, ganz gut. Ja, auch, ja. Ja, da auch, ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe die Version, die Originalversion nochmal mitgebracht, die wir jetzt auch mal hören können und ihn, glaube ich, auch sehen können. Let's get ready to rumble! Können wir das nochmal von vorne machen, damit man diesen Enthusiasmus auch mitbekommt? Moment. Let's get ready to rumble! Michael Buffer. War jetzt nicht so laut, wie ich es mir gedacht habe, aber könnt ihr euch gerne bei YouTube nochmal anhören. Also ist ein Erlebnis. Ich muss gestehen, ich hatte keine Ahnung, wer Michael Buffer ist. Bis vorgestern. Als ich nämlich mir überlegt habe, wer ist denn mal so ein bekannter Ansager? Gibt es jemanden, der bekannt ist? Und Michael Buffer ist bekannt für seine Boxansagen. Klitschko, Henry Maske etc. Das ist so sein Ding. Heute Abend soll es nämlich auch um einen Ansager gehen, um einen biblischen Ansager. Wir wollen uns heute mit Johannes dem Täufer beschäftigen. Und ja, vielleicht lesen wir einfach mal zusammen, was Matthäus über ihn aufgeschrieben hat. Etwa zu der gleichen Zeit geschah etwas in der Wüste, die zur Region Judäa gehört. Johannes, der als Untertaucher oder Täufer bekannt war, fing an, allen zu verkündigen: Ändert euer Leben grundlegend, denn Gottes gute Herrschaft ist ganz nahe. Ja, er selbst steht vor der Tür. Johannes selbst war dabei seltsam angezogen. Er trug ein Gewand aus Kamelhaar. Er wurde durch einen aus Leder gefertigten Strick zusammengehalten, den er als Gürtel um den Bauch trug. Als Nahrung dienten ihm Heuschrecken und Honig, den er in der Wildnis fand. Die Leute aus Jerusalem und der ganzen Provinz Judäa liefen zu ihm und auch die, die an den Ufern des Jordanflusses wohnten. Sie ließen sich von ihm im Wasser des Jordans untertauchen. Dabei bekannten sie ihre Verfehlungen klar und deutlich. Da geschah es. Johannes erblickte viele von den Pharisäern und den Sadduzäern. Sie kamen und wollten sich von ihm untertauchen lassen. Johannes sagte zu ihnen: Ihr Schlangen, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem Strafgericht entkommen könnt, das Gott für euch vorbereitet? Deshalb ändert euer Leben so sehr, dass als Ergebnis etwas wirklich Gutes dabei herauskommt. In Wahrheit ist es nämlich so: Die Axt ist schon an die Baumwurzel angesetzt. Jeder Baum, an dem keine guten Früchte wachsen, wird niedergehauen und ins Feuer geworfen. Was ich tue, wisst ihr ja. Ich tauche euch in das Wasser ein als Ausdruck eurer Umkehr zu Gott. Aber der, der nach mir kommt, ist viel mächtiger als ich. Ich bin es noch nicht einmal wert, ihm die Schuhe auf- oder zuzubinden. Er selbst wird euch in die Wirklichkeit Gottes hineintauchen, in seinen Geist und in das Feuer. Er wird ganz persönlich dafür sorgen, dass wie bei der Weizenernte das Wertvolle vom Wertlosen, der Weizen von der Spreu, getrennt und sein Eigentum von allem Schmutz befreit wird. Den Weizen wird er sicher in die Vorratshäuser bringen. Doch die unnütze Spreu wird er im Feuer verbrennen, bis nichts mehr übrig bleibt. Über Johannes sagt uns der Text eigentlich gar nicht so viel. Wir wissen, dass er kommt, dass er verkündigen, also predigen wird und dass er tauft. Und wir bekommen ein wenig seltsame Informationen über seinen Anziehstil, also über seine Klamotten und über das, was er so gewöhnlich isst. Heuschrecken, Honig, wobei ich gesehen habe, dass Heuschrecken sehr eiweißhaltig sein sollen, 61%, also ist gar nicht so schlecht, was er isst, wobei ich ihm das nicht unbedingt nachmachen möchte. Also ein wenig seltsam auf den ersten Blick. Und ich habe mir überlegt, warum sagt Matthäus nicht all die anderen Sachen, die wir aus den anderen Evangelien über Johannes den Täufer wissen, so wie er mit Jesus verwandt ist und wie seltsam, wunderbar seine Geburt war und all die Dinge. Und ich denke, das könnte daran liegen, dass er nicht so sehr den Fokus auf Johannes als Person legt, sondern auf das, was er zu sagen hat. So als Inbegriff des Predigers, es geht nicht um ihn selbst, sondern es geht um seine Botschaft. Und was mich begeistert an Johannes, dem Täufer, ist, dass er das annimmt. Dass das für ihn okay ist, dass er nicht derjenige ist, um den sich's dreht, sondern dass er der Vorarbeiter ist, der den Weg bereitet, der die Vorarbeit leistet, damit jemand anders die Hauptarbeit leisten kann. Wie jede gute Predigt, auch die CT-Predigten, hat Johannes, der Täufer, 3 Punkte. Und diese 3 Punkte wollen wir uns ein wenig genauer anschauen. Der erste Punkt, die Herausforderung. Ändert euer ganzes Leben, denn das Reich der Himmel, Gottes Herrschaft ist ganz nahe, ja, er selber steht vor der Tür. Der zweite Punkt, Kritik am Zeitgeist. Er wendet sich an die religiösen Führer und kritisiert ihre Sicht der Dinge. Und der dritte Punkt, sein abschließender Punkt, eine Warnung. Und das verdeutlicht er am Bild von Spreu und Weizen. Also zur Herausforderung. Ändert euer Leben, denn Gottes gute Herrschaft ist nahe herbeigekommen, er steht vor der Tür. Johannes wendet sich an die Menschen, die zu ihm in die Wüste gekommen sind. An die Menschen der Gegend, die in der Nähe des Jordans wohnen. Menschen aus Jerusalem. Und er bringt ihnen eine Botschaft, die für sie vielleicht neu war. Vielleicht waren sie fasziniert von dieser doch etwas bizarren Persönlichkeit. Aber für die Leute damals war seine Kleidung, die uns heute sehr fremd erscheint, und seine Essensgewohnheiten, die wir etwas komisch finden und die ich nicht nachmachen möchte, waren für die damalige Zeit ein Zeichen. Sie wussten direkt, was die Menschen damals wussten direkt, was das bedeutet, nämlich, dass Johannes sich in die Reihe der Propheten einreiht. 400 Jahre gab es keine Propheten mehr, 400 Jahre Sendepause. Und jetzt war jemand wieder in der Wüste, der ihnen eine neue Botschaft brachte. Beziehungsweise sich zunächst einmal in die Botschaft der Propheten, der alttestamentlichen Propheten einreiht, indem er die Menschen dazu auffordert, ihr Leben zu ändern. Das haben die alttestamentlichen Propheten auch gemacht. Jona machte das, Elia machte das. Alle, die wir im Alten Testament oder die meisten Propheten, die wir im Alten Testament finden, rufen dazu auf, dass die Menschen ihr Leben ändern. Und da reiht er sich ein. Denn wie damals liegt auch zur Zeit Johannes und liegt auch heute, ist Gott am Herzen, dass er eine Beziehung zu den Menschen haben kann. Dass sie ihr Leben auf ihn ausrichten. Es ist eine Herausforderung, sein Leben umzudrehen. Aber Johannes bringt auch was Neues. Johannes spricht davon, dass es einen Grund gibt, warum das Leben geändert werden soll. Und dieser Grund ist Jesus. Dieser Grund ist das herannahende Reich des Himmels, die herannahende Herrlichkeit, das der Herrschaftsbereich Jesu, der kommt. Vielen Dank. Und er sagt, dass Sünde, dass Schuld bekannt werden muss, dass das Leben sich verändern soll. Jesus kommt in diese Welt und er bringt Heil. Er bringt Versöhnung. Er nimmt die Schuld, die wir begangen haben, die damals begangen wurde, auf sich. Das kündigt er an. Wobei er noch selber gar nicht die ganzen Inhalte davon weiß. Die Schuld, unsere Schuld wird getragen und die einzige Bedingung, die dafür besteht, ist, dass Sünde, dass Schuld nicht ignoriert wird. Damals nicht und heute nicht. Sie darf nicht kleingeredet werden, sondern muss bekannt werden. Ändert euer Leben, stellt euch diese Herausforderung, ist die Botschaft Johannes. Aber nicht nur Johannes ist derjenige, der diese Botschaft bringt, sondern auch Jesus selbst sagt das. Wenn wir ein paar Seiten weiter blättern, ist es die erste Predigt, die Jesus hält, wo er sagt, Er begann öffentlich zu reden und er fordert: Ändert euer Leben von Grund auf. Gottes alles übergreifende Wirklichkeit steht unmittelbar vor der Tür. Ändert euer Leben von Grund auf. Das gilt für damals und diese Herausforderung gilt auch für dich und mich. Sie gilt heute. Billy Graham, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein berühmter Evangelist, der so eine Art Vorzeigechrist ist, sage ich jetzt mal. Er selber würde sich wahrscheinlich nicht darüber freuen, wenn man ihn so nennt. Wurde mal gefragt, ob er als Christ denn überhaupt noch Buße tun muss, ob er überhaupt noch sein Leben ändern muss, ob er noch an sich arbeiten muss. Und er gab folgende Antwort. Ja, jeden Tag aufs Neue. Denn das Leben ist voll von Schwachstellen, voll von Fehlern, voll von Sünde. So ist diese Botschaft, die damals Johannes der Täufer hatte, die Jesus selber hatte, auch eine Botschaft für uns, eine Herausforderung für uns. In der Zeitkritik, Zeitgeistkritik, kritisiert er die religiösen Führer. Die Pharisäer und die Sadduzäer. Die einen vertrauten auf Tradition und Rituale, waren eher konservativ religiös. Die anderen vertrauten auf ihren Intellekt, auf ihre liberale Einstellung. Die einen waren ein wenig zu heilig, um sich zu verändern, und die anderen ein wenig zu clever. Und Johannes heißt sie dementsprechend willkommen. Sehr charmant nennt er sie, ihr Schlangen. Ja, das richtet sich eindeutig gegen das, was sie lebten, gegen das, wie sie ihren Glauben Ausdruck verliehen. Ihr Schlangen heißt ihr Heuchler. Denn sie hatten sich zu sehr auf das verlassen, was zwischen der Abfassung der beiden Testamente, also zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, so in Umlauf getreten war, nämlich, dass es reicht, wenn man zum Stamm, zum Volk Israel gehörte. Darauf hatten sie sich verlassen, Abrahams Kinder zu sein. Diesen Zeitgeist hat Johannes kritisiert. Klar und deutlich mit ihr Schlangen. Ihr dürft euch nicht darauf verlassen. Ich frage mich, was heute sein zweiter Punkt wäre. Was würde er uns sagen? Würde er auf unsere Konsumgesellschaft, auf unsere Zuschauermentalität Bezug nehmen? Würde er von unserer Oberflächlichkeit sprechen, die wir ihm entgegenbringen, die wir die Abgeflachtheit unserer Gottesbeziehung, unsere Unehrlichkeit in kleinen Dingen? Vielleicht auch würde er von unserer Zahlenfixiertheit sprechen. Wie viele Leute waren denn da? Vielleicht von unserer Bequemlichkeit. Ich denke, Themen hätte er genug. Und als Bild nimmt er damals das Bild der Axt an der Baumwurzel. Vom Baum haben wir ja, wir haben ganz viele Bilder vom Baum in der Bibel und häufig im Zusammenhang mit der Frucht. Und die Frucht meint in dem Zusammenhang nichts anderes als die sichtbaren Auswirkungen des Glaubenslebens. Also dass das, was man lebt, zum Ausdruck bringt. Die Nahrung, die der Baum gibt, wird in der Frucht zum Ausdruck gebracht. Sowas wie der Alltagstest. Und diese Axt liegt nicht am Stamm, wie man eigentlich vermuten würde, sondern sie ist unten an der Wurzel. Es kommt also auf die Nahrung an. Und in gewisser Weise sagt er zu den Pharisäern und den Sadduzäern: Nicht aus der Tradition oder eurem Intellekt sollt ihr Nahrung bekommen, sondern aus dem, der kommt, sondern aus Jesus, aus Gott selbst. Es ist höchste Zeit, dass ihr euer Leben verändert, dass ihr eine Entscheidung trifft. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, heißt dieses Bild von der Axt, denn die Axt ist schon, dass dieses Wort schon, an die Wurzel gelegt. Ein neues Zeitalter bricht an. Im dritten Bild geht es um eine Warnung. Es geht um eine Warnung, die Johannes am Bild vom Ackerbau deutlich macht. Nun sind wir jetzt alle nicht mehr so die Ackerbauern, oder haben wir noch jemanden unter uns, der eine Wurfschaufel schon mal in der Hand hatte? Das hatte ich erwartet, dass wir... Nee, doch, da hinten! Oh ja, 1, 2, 3, ja super! Dann hinter der Säule waren auch noch welche. Okay, super. Ich, da noch jemand. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, wo man das noch mal ein bisschen genauer erkennen kann, wie dieser ganze Prozess abläuft. Ihr seht hier diesen Mann, ne? Und das hier ist eine afrikanische Version der Wurfschaufel, also eher ein Teller, eine Wurf. Bitte. Jemen ist das? Eindeutig im Jemen. Hier hinter seht ihr die nicht ganz natürliche Windproduktion, also wird ein wenig nachgeholfen, ist also nicht mehr so ganz neutestamentliche Zeit. Hier seht ihr die Weizenkörner und hier hinten, nicht an der Wand, sondern an der Wand, hier seht ihr sozusagen schon ein wenig die Spreu, die weggetragen wird. Also durch das Hochwerfen, nachdem vorher gedroschen wurde, wird das hochgeworfen und das Leichte wird weggetragen. Das Schwere fällt direkt zu Boden, wie man hier an diesem kleinen Häufchen erkennt. Das ist also der Weizen, den man später dann zum Mahlen in die zum Brotmachen benutzen würde. Das Bild heißt, das Wertvolle, nämlich der Weizen, wird vom Wertlosen getrennt. Aber was heißt das für uns? Es ist ein Bild, das Warnung mit sich bringt. Denn es geht nicht um die Mehlgewinnung hier, wenn Johannes redet. Der will nicht ein Brot backen, sondern der will sagen, dass das Gericht kommt, dass das Leben Konsequenzen hat. Er spricht von der Spreu im Feuer und dem Weizen im Vorratshaus. Er spricht von Himmel und Hölle. Also zu dieser frohen Kunde, dass das Reich Gottes, der Herrschaftsbereich Gottes ganz nah herbeigekommen ist, ergänzt er auch die Warnung. Kannst du es nochmal anmachen? Nämlich, dass es eine Trennung gibt von Wertvollem und Wertlosem. Und das Bild, muss ich ehrlich gestehen, macht mich unruhig. Weil ich denke, wie wichtig ist diese grundlegende Entscheidung, diese grundlegende Änderung, von der er ganz am Anfang redet. Hier ist der Kreis wieder geschlossen. Wie wichtig ist es, dass das Leben Veränderung erfährt, dass wir Gott einlassen, dass wir Jesus einlassen, damals genauso wie heute. Wie wichtig ist es, ihm voll zu vertrauen, auch da, wo es schwerfällt, vielleicht gerade besonders da, wo es uns schwerfällt. Und uns von ihm verändern zu lassen, von seinem Wort prägen zu lassen. Die Botschaft von Johannes ist, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ändere dein Leben, richte es voll auf Jesus aus. Und ich denke, das hat diese grundsätzliche Ebene, sich zu Jesus zu wenden. Aber es hat auch eine glaubensvertiefende Ebene, eine geistliche Tiefe, die es immer wieder zu tun. Jetzt stehen wir ja ganz am Anfang eines neuen Jahres. 2010 liegt vor uns, sieben Tage haben wir hinter uns gebracht. Das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe, 358 liegen noch vor uns. Und die Frage ist, wie füllen wir diese 358 Tage? Was machen wir? Ich habe meinen Kalender mitgebracht, in den ich gestern von einem anderen Kalender übertragen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht. Ne? Ein Kalender ist der schöne und vorher schreibt man schon mal in den anderen. Und ich war ein wenig erschrocken, dass ich bis Mitte Februar schon voll bin. Ja, und dachte mir, nein, das muss ich ändern. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir uns am Anfang des Jahres Zeiten einplanen, uns auf Gott auszurichten, uns darüber Gedanken zu machen, was 2010 neben der Fußball-WM, die natürlich in diesem Sommer ganz wichtig in Südafrika ist, wo wir wieder ein Sommermärchen für Deutschland erwarten, dass wir daneben, neben dem europäischen Jahr der indigenen Völker, das nämlich auch 2010 ist, neben dem Jahr der Stille, vielleicht besonders im Jahr der Stille, uns auf Gott ausrichten und ihm Priorität in unserem Kalender einnehmen lassen. Ich glaube, dass geistliche Tiefe in meinem Leben, oder ich bin mir sicher, ich weiß, dass geistliche Tiefe in meinem Leben nicht einfach so kommt. Die fällt nicht einfach nachts vom Himmel und morgens wache ich auf und weiß mehr von Jesus oder fühle mich ihm näher, sondern es braucht Zeit. Und dazu möchte ich euch herausfordern, möchte ich euch auffordern, möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch die Zeit nehmt in 2010, die Zeit nehmt, Gott hineinzulassen. In Offenbarung 3 steht, siehe doch, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm eintreten und mit ihm gemeinsam das Festmahl halten. Und er mit mir. Ich finde es toll, dass wir ja ganz am Anfang dieses Jahres das Abendmahl gemeinsam feiern. Dass wir da auch einen geistlichen Punkt setzen zu Beginn dieses Jahres. Und ich wünsche mir, dass es damit weitergeht, in den Alltag hineinkommt. Bei jedem Einzelnen von uns. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Botschaft, die du Johannes gegeben hast. Die Herausforderung, die auch für uns heute da noch drin liegt, in den Worten, die schon vor so vielen Jahren gesprochen wurden. Danke, dass du uns verändern möchtest, dass wir mit dir immer in Kontakt bleiben können und dass du an uns arbeiten möchtest. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das in dem Alltag, der oft so schnelllebig, so schnell ist, umzusetzen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, gute Frucht zu bringen, dass du uns hilfst, im Alltag erkennbar als Christen leben zu können. Ich bitte dich um deinen Segen und deine Führung für jeden Einzelnen von uns. Amen.